Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag, wir reden über die Wahlen in Ostdeutschland, die gestern stattgefunden haben, in zwei Bundesländern. Wir reden über den Brexit und den Uli Maurer, der ja den Rahmenvertrag für tot erklärt hat. Also, die AfD hat gestern gewonnen. Nicht so viel wie befürchtet oder erwartet in Sachsen-Brandenburg für dich, eher befürchtet oder erwartet?
Eine kleine Fangfrage zum Anfang. Nein, ich bin da relativ agnostisch. Ich würde sagen, es ist so gewesen, wie es erwartet wurde.
Agnostisch heisst, ist der scheissegal.
Nein, es ist mir scheissegal, sondern ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin nicht ein Sympathisant von der AfD, aber ich sehe, was dahinter steckt. Aber ich würde sagen, es ist so, wie es erwartet worden ist. Man hat extra, meiner Meinung nach, das stark rausgestrichen, sie werden vielleicht sogar stärkste Partei, sodass man nachher wieder kann sagen, ja, es ist nicht so schlimm, aber eigentlich,
gut,
sie sind dumm genug, um das selber zu sagen, aber letztlich ist natürlich ein Wahnsinnsergebnis. Ich meine, das gibt es in Deutschland so selten, dass du praktisch deine Wähleranteile verdoppelst. Das zeigt einfach, wie gross die Unruhe ist in dem Land.
Also erstens muss man noch sagen, die letzten Wahlen waren 2015 gewesen. Die Partei ist erst 2013 gegründet worden, also sie sind noch in den Anfängen. Darum die Verdoppelung muss man ein bisschen relativieren. Aber sie sind stark. Aber was mich vor allem beunruhigt, und da bin ich überhaupt nicht agnostisch, wenn so Leute wie ein Andreas Kalbitz, Chef ist in Brandenburg, ein Nazi, wo eine wirkliche Neonazi-Karriere hinter sich hat, die sind offenbar schmerzfrei. Die wählen eben auch Neonazis oder den Björn Höcke und so weiter. Das heisst, da ist also überhaupt keine Grenze gegenüber Leuten, die ganz am rechtsextremen Rand sind. Und da wählen jetzt eben ein Viertel oder sogar ein Fünftel, wählen da die Partei trotz allem.
Ja gut, aber das zeigt meiner Meinung nach eben, wie gross die Krise ist von diesen zwei etablierten Volksparteien, dass so ein Grüssel wie der Kalbitz, ich meine, der ist Neonazi gewesen in seiner Jugend, auch wenn du die Organisationen anschaust. Es wird, ja, vielleicht auch jetzt noch, es wird einem schlecht. Das ist katastrophales Personal, das die haben zum Teil. Und dass die Wähler trotzdem praktisch ein Drittel der Wähler so überwählen, das zeigt, wie tief die Krise ist von der deutschen Demokratie. Aber ich meine, ich bin nicht überrascht, wir haben schon tausendmal über Angela Merkel geredet. Wenn du als Bundeskanzlerin so viele Sachen machst, wo du demokratisch praktisch nicht abstützt, wo die Leute nicht wollen, dann musst du dich nicht wundern, dass deine Partei völlig kaputt geht. Die SPD ist sowieso am Ende, aber die CDU geht, also ich meine, die haben wieder verloren, das ist unglaublich.
Aber sie sind immerhin grösste Partei in Sachsen. Bleibt, muss man einfach irgendwie noch killen im Dorf lassen. Aber die sind ja irgendwie in ihrem Minderwertigkeitskomplex gefangen und der ist zum Teil berechtigt. Man hat es jetzt auch gesehen in der letzten Woche, zum Beispiel einen Spiegeltitel, so ist der Ossi, hat man da irgendwie mit Stereotypen gespielt, mindestens auf dem Titel, auch wenn man es dann relativiert hat im Text. Aber die sind ja beführt worden von Schweizer Journalisten, die sie als Zeugen, als glaubwürdige Zeugen nehmen. Der eine ist der Markus Somm, weil deine Artikel in der Basler Zeitung gegen Merkel, die sind ja vor allem in Ostdeutschland 10.000-fach wiederholt und kopiert worden. Und jetzt am Wochenende auch noch der Chefredakteur von der NZZ, der Erik Guyer, hat einen grossen Artikel geschrieben, unter anderem alle Medien sagen ja im Westen, alle wichtigen Manager etc., also alle Medien im Westen, ein bisschen seltsam, die meisten Medien sind in Berlin und das ist also wirklich, würde ich sagen, West und Ost zusammen, stimmt nicht. Und die Bundeskanzlerin ist aus dem Osten, der ehemalige Bundespräsident ist auch aus dem Osten. Da wird also das geschürt, das Minderwertigkeitsgefühl von der Ossis gegenüber dem Westen aus der Schweiz und einer davon bist du.
Ja, gut, Roger, das ehrt mich, dass du mir so einen grossen Einfluss eingibst. Aber es ist immer so, die Schweizer Medien spielen immer eine wichtige Rolle, wenn es schief läuft in Deutschland. Im Ersten Weltkrieg haben wir eine wichtige Rolle gespielt. In den 30er Jahren haben wir eine wichtige Rolle gespielt. Im Zweiten Weltkrieg sehr eine wichtige Rolle gespielt. Und jetzt offensichtlich wieder, und das zeigt nur, dass wir gewisse Sachen sehen, Probleme sehen. Wir sind halt Vertreter von einer relativ ein bisschen ältere Demokratie als die Deutschen sie haben. Und ich muss dir einfach sagen, so wie die Deutschen umgehen mit Minderheiten oder politischen Minderheiten, das hat Tradition in dem Land. Und das ist das Problem von Ostdeutschland. Die Integration von Ostdeutschland ist vollkommen misslungen.
Stimmt. Ja.
Es langt nicht, wenn du einfach Autobahnen baust, à la Gogo, und alle Häuser renovieren. Du hättest halt auch müssen liberalisieren, du hättest denen müssen mehr Freiheit geben, du hättest denen müssen Steuerautonomie geben, du hättest müssen Flächentarif aufheben und so weiter. Schau, sie haben es nicht gut gemacht. Das ist offensichtlich. Angé, das kannst du nicht bestreiten. Wenn du so ein Wahlergebnis siehst, wo praktisch Leute, Nazis, werden jetzt wieder gewählt in Deutschland, werden wieder gewählt. Das ist seit 1933 nicht mehr passiert, weil ab 1933 hat es keine Wahlen mehr gegeben. Es werden wieder Nazis gewählt. Wenn es so weit kommt, dann haben die etablierten Parteien einen Fehler gemacht. Und dann muss man über die reden. Und dann müssen wir über die Fehler reden, die sie gemacht haben.
Die haben sicher Fehler gemacht, aber man muss noch sagen, Ostdeutschland war zuerst irgendwie ein Protektorat der Russen gewesen während der DDR-Zeit. Und hat ja keine richtige Demokratisierung stattgefunden. Direkt nach der Nazi-Zeit ist also die kommunistische Diktatur gekommen. Die haben das gar noch nicht verarbeitet, der Krieg. Und jetzt ist das von links nach rechts. Und man sieht sogar bei diesen Wahlen, dass die Leute vor allem von der Linkspartei zu der AfD gegangen sind. Die sind also die eigentlich am Rand vom demokratischen, durch Bundesverfassung gestützten Prozess. Die können locker vom einen zum anderen aufgehen. Und sehr viele Leute haben einfach keinen Bock auf Demokratie.
Gut, erstens würde ich sagen, das ist nicht ganz falsch. Das finde ich auch. Also die Ostdeutschen haben sicher nicht so lange Demokratieerfahrung wie die Westdeutschen. Aber die AfD ist zwar nicht so erfolgreich in Westdeutschland wie in Ostdeutschland, aber eben auch ziemlich erfolgreich.
Ja, und 10, ich meine, 12%.
Vor allem, wenn du schaust, den Zustand von der SPD und der CDU im Westen, da können wir auch über die Grünen reden. Die Grünen, die im Westen praktisch auf 20% gehen, das ist ja genau das gleiche Krisensymptom. Wenn zwei Parteien, die 50 Jahre lang das Land beherrscht haben und plötzlich ändert alles, dann hat das mit diesen zwei Parteien zu tun. Und wir können ganz klar sagen, warum. Ich sage es noch einmal. Es ist das Regime Angela Merkel, die sehr viel Zeug gemacht hat, die nicht demokratisch abgestützt war. Am Schluss hat es natürlich auch mit der EU zu tun. Das ist die Quittung, die sie jetzt bekommen hat. Das ist der Grund für den Aufstieg der AfD.
Also, da bin ich jetzt schockiert, dass du die Grünen mit der AfD gleichsetzt. Oder der Trend zu den Grünen mit dem Trend zu der AfD. Das finde ich also so kurz gefasst und kurz gedacht. Die Grünen sind darum so stark, weil das ein Thema ist, das im Zentrum heute steht. Und zwar weltweit, auch bei uns, etc. Und die etablierten Parteien bei uns haben dem nicht können gerecht werden in den letzten Jahren.
Das ist genau AfD, das gleiche für die Immigration.
AfD ist eine Protestpartei
gegen die Immigration.
Ist eine Protestpartei gewesen, wo wirklich Sachen führen können, die einem Angst machen. Im Westen, Gott sei Dank, AfD im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, sind sie etwa bei 10-12%, das ist einigermaßen im Rahmen. Aber wenn es bei 25-27% sind im Osten, dann wird es einem eigentlich geschmuch. Und wenn du dem einfach begegnest und sagst, Schuld ist Angela Merkel, dann finde ich das auch ein bisschen zu kurz gefasst.
Ja gut, aber du willst es offensichtlich nicht verstehen. Und noch eines, ich habe nicht gesagt, Was? Die Grünen sind gleich wie die AfD. Ich habe nur gesagt, es ist ein extremes Krisensymptom. Wenn die zwei Parteien, die auf der Seite sind, die Linken und die Rechten, wenn die so massiv zulegen auf Kosten von der etablierten Parteien. Die SPD ist eine Partei, die 100 Jahre alt ist. Die CDU ist 60 Jahre alt. Das sind die Parteien, die die Bundesrepublik gestaltet haben. Wenn diese Parteien so an Vertrauen verlieren, dass alle Leute davon säckeln, dann ist doch das eine Krise. Es interessiert mich jetzt noch nicht so, wohin das sie säckeln. Sie hätten auch zu den Linken säckeln können. Spielt keine Rolle. Der Punkt ist, die Bundesrepublik ist vollkommen destabilisiert. Das politische System ist zerstört. Es ist zerstört worden durch eine falsche Politik, wo man vor allem falsch ist, wie sie demokratisch nicht abgestützt ist. Die AfD ist entstanden ursprünglich wegen dem Euro. Weil man den Euro auch einen der grössten Schritte, die Bundesrepublik je gemacht hat, ohne Abstimmung, ohne dass das Volk das wollte, ohne dass die wichtigsten Experten damals das hätten wollen. Das ist der Grund, warum die Parteien an Vertrauen verloren haben.
Also, ich finde das jetzt wieder genau das Gleiche. Einfach zu sagen, es ist alles schlimm, die sind selber schuld, das Land ist am Ende, ist einfach falsch. Also ich meine, sowohl in Brandenburg wie in Sachsen werden die beiden führenden oder ehemaligen Volksparteien, SPD und CDU, werden die Regierung führen und in den westlichen Bundesländern ist es überall der Fall. Das ist genau das Geschrei von diesen extremen Leuten von links und rechts nach dem Maul redet und ihnen sagt, es ist alles so schief und
es bleibt
euch nichts anderes
übrig. Aber wieso ist denn die CDU so ein Verlust? Oder hat die CDU für dich gar nicht verloren? Die sind jetzt zwar von 50% auf, glaube ich, etwa 30%. Das ist für dich kein Problem. Das sagt nichts. Mal. Die meisten Wähler, die die AfD bekommen haben, sind Nicht-Wähler und CDU-Wähler. Da siehst du doch, das ist ein Problem. Und da muss doch etwas zu tun haben mit der CDU. Oder ist die CDU für ihr eigenes Tun nie verantwortlich?
Es gibt Veränderungen in der Parteienlandschaft in verschiedenen Ländern, auch bei uns sogar ein bisschen, also nicht ganz so extrem. Ganz klar, die Grünen haben gewonnen dafür. Die CDU hat 7% verloren. Also nicht 20%, wie du sagst, sie haben nicht 50%.
Nein, ich sage jetzt von der ganzen Bundesrepublik. Wenn du die ganze CDU anschaust als Volkspartei, die sind zwischen 40% und 50% gewesen, jahrelang, die SPD übrigens auch, und die haben enorm verloren. Die SPD ist praktisch unter 20%, die CDU zwischen 20% und 30%, das ist doch ein Krisensymptom aller Güte. Bei den Grünen ist ja lustig, wie du dort durchaus anerkennst, es gibt politische Gründe, warum eine Partei zuleitet und eine andere nicht. Bei der AfD willst du das einfach nicht anerkennen? Willst du nicht sehen, dass die auch ein Thema aufgegriffen haben, wo die Leute unzufrieden sind? Ob die Antworten okay sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sie haben ein Thema gefunden, wo die anderen Parteien offensichtlich versagt haben. Und deshalb kommt die AfD so viel Stimmen
rüber. Spielt eine Rolle, ob man für eine saubere, grüne Welt sich einsetzt oder Rassenhass fördert, das ist ein riesiger Unterschied.
Ja, aber in der Analyse, spielt es keine Rolle. Und das willst du ja die ganze Zeit wegreden. Du hast jetzt vorher gesagt, ja, ist alles gut. Ist kein Problem. CDU ist noch an der Macht in Sachsen. Super. Die SPD ist auch nicht. Du tust alles schön reden, weil es dir nicht passt, dass die Etablierten verloren haben. Und sie haben verloren und du kannst sagen, warum.
Markus, du hast es völlig übertrieben dargestellt. Sie haben verloren, sie verlieren seit längerer Zeit. Aber es ist nicht so ein Chaos. Genau aus solchen Situationen, aus Chaos-Situationen, und wenn man die herbeiredet, dann entstehen die schlimmen Sachen. Wenn man den Leuten sagt, der Staat ist am Ende und so, dann können...
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das politische System. Das ist etwas anderes. Das Parteiensystem ist völlig zerstört, weil eine Partei, und das ist die CDU unter ihrer Kanzlerin eine Politik gemacht hat, die mit demokratischen Mitteln nicht legitimiert war und dafür zahlen sie jetzt Kritik.
Fertig. Aber sie sind immer noch gewählt worden, die Regierung zu führen und sie ist jetzt seit 15 Jahren an der Macht. Auch wenn dir das natürlich stinkt, weil du seit Jahren da verkündest und in deinen Artikeln, sie muss weg, das regt dich grausig.
Nein, mir stinkt, wenn Leute, die ständig Wahlen verlieren, weil sie nicht das machen, was das Volk will, wenn die immer noch an der Macht sind. Ja, das stört.
Wenn sie mehr Stimmen haben. Und
sie haben nicht mehr Stimmen. Sie klebt einfach andere Parteien zusammen und beide Parteien verlieren die ganze Zeit, weil die Politik, die sie tragen, offensichtlich nicht mehr beliebt ist.
Also gut, also deine Alternative würde ich sehen, wenn würdest du denn du sehen, der Regierung, Bundeskanzler Andreas Kalbitz, oder was?
Nein, ich würde im Prinzip, dass die CDU sich wieder dessen besinnt, was sie stark gemacht hat. Das war eine gute Mischung zwischen konservativ und liberal. Das war sicher nicht eine verdeckte grüne Politik. Das hat Merkel jetzt gemacht. Der Erfolg ist relativ suboptimal.
Also gut, wir haben jetzt das besprochen. Ganz unterschiedliche Analysen von einem Zustand. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben wie jede Woche Gelegenheit, sich zu überlegen, auf welcher Seite sie mehr stehen. Das soll die Sendung sein. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und da sind wir gerade wieder in der gleichen Situation. Du hast gestern in deiner Kolumne den Boris Johnson gelobt, weil er so Winkelzeug macht, clever wie er ist, alles ausnützt und so. Das findet der Markus Somm, der vorher da Demokratie den höchsten Tönen gelobt hat. Die Tricks und Kniff und Manipulationen findest du super.
Ja, also nachdem das Parlament jetzt 3 Jahre alles gemacht, alle Kniffs gebraucht hat und teilweise also viel, viel problematischere Kniffs gebraucht hat als der Boris Johnson, ja, finde ich nicht so schlimm, weil erstens, der grosse Punkt ist der, es gibt einen Volksentscheid, hat klar geheissen, wir wollen den Brexit. Jetzt kann man das schlecht oder gut finden, ist egal, bin ich auch agnostisch. Aber wenn man so einen Entscheid hat und das Parlament selber mehrere Mal bestätigt hat, wir wollen den Brexit, wir führen ihn aus. Sogar Labour hat ihre Wahlplattform versprochen, wir wollen den Brexit. Dann muss der Brexit einmal zulassen. Und alle Leute, die jetzt das Gefühl haben, man muss jetzt das verhindern, dass es ein No-Deal gibt. Ich meine, wenn du überhaupt eine Chance haben willst, dass du mit der EU noch ein Abkommen bekommst, das besser ist, dann musst du der EU Angst machen. Und die Leute, die das verhindern wollen, habe ich ein bisschen im Verdacht, die wollen den Brexit nicht.
Also gut, falsch. Die Leute haben zwar gesagt, du hast gestern geschrieben, ganz klar haben sie entschieden für den Brexit, das war 52-48%. Einfach nur, um wieder mal bei den Fakten zu bleiben.
Das
findest du klar.
Gut. Ja, sicher ist das klar.
Okay, also, Die haben aber nicht abgestimmt über einen No-Deal-Brexit. Um das ist es nicht gegangen. Und das Parlament hat den No-Deal-Brexit x-mal abgelehnt unter der Theresa May. Und jetzt will er einfach das Parlament auf die Seite schieben. Jetzt muss man noch etwas sagen über England. England wird immer, also Großbritannien, grosse Demokratie mit einer unglaublichen Tradition und fast Vorbild für andere. Großbritannien hat keine Verfassung. Das ist außergewöhnlich. Großbritannien hat Traditionen. Also etwas, das irgendwie schwammig ist. Und es hat bisher immer geheissen, Parliament is supreme. Das Parlament ist die oberste Kraft. Und sie kann entscheiden. Und das will jetzt der Boris Johnson aushebeln. Und jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommt noch das Mittelalterliche im britischen System raus. Nämlich Königin. Königin, wo ja irgendwie so eine Figur ist aus den bunten Blättern und so, die soll jetzt sich da die entscheidende Rolle spielen. Sie muss das Parlament dann wieder anfangen. Sie muss eine Rede halten, die sie natürlich nicht selber geschrieben hat. Und das ist jetzt der Grund, den er vorschiebt, um die 5 Wochen Pause in der schwierigsten Phase von Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg zu machen. Und schlimmer noch, jetzt geht's noch schlimmer, Herr Demokrat, Somm. Er hat sogar angedroht, wenn das Parlament dagegen stimmt, gegen den No-Brexit, dass er das nicht der Königin vorlegen will. Ja, und gut. Dann wird's ganz grotesk. Dann
gibt's neue Wahlen und die wird er wahnsinnig gewinnen.
Die wird wahnsinnig aber gewinnen. Aber die wird erst machen nachher.
Aber noch eins, Roger. Das gleiche Parlament hat jetzt 3 Jahre lang Zeit gehabt. 3 Jahre lang.
Aber sie
Zeit, wenn wir eine Volksabstimmung haben und unser Parlament sich einfach systematisch weigert, das umzusetzen, was wäre los bei uns? Es ist absolut klar, dass das, was das Parlament oder die sogenannten Remainers gemacht haben in letzter Zeit, das ist undemokratisch. Weil alle wissen, ob man es gut findet oder nicht. Es hat eine klare Mehrheit gegeben für einen Brexit. Eine sehr klare. Markus. 52% ist klar. Genug. Das ist ja bei uns genug
Markus.
52% ist klar. Und Roger, wenn es umgekehrt verlaufen wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Leute, die den Brexit verhindern wollten, hätten gewonnen und nachher wären die Brexiteers gekommen und hätten gesagt, ja, das gilt nicht. Wir wollen als Parlament das nicht umsetzen, wir wollen trotzdem austreten. Was hättest denn du gesagt?
Also, Markus, es ist natürlich auch da wieder völlig anders. Das Parlament hat das nicht verhindert, sondern sie hat einen Deal, wo Theresa May von der konservativen Partei gemacht hat, mit der EU abgelehnt. Das heisst, das Parlament hat es nicht verhindert, aber mit Mehrheit. Und die Konservativen haben ja die Mehrheit im Parlament. Offenbar haben sie die Mehrheit nicht zusammengebracht, wie viele von ihren Leuten das einen Unsinn finden. Und das ist das Resultat jetzt vom Ganzen. Und darum ist sie jetzt auch abgewählt worden, ihre eigene Partei, Theresa May. Und der Boris Johnson will jetzt jedes Bubentrickchen machen. Jede Schlaumeierei, um das Parlament irgendwie auszuschalten.
Ja,
und
umgekehrt.
Da frage ich dich jetzt frage ich dich nochmal. Findest du das richtig?
Ist vollkommen
dass er mit
richtig.
Und Kniff,
das ist vollkommen richtig. Nachdem das Parlament mit der grossen Mehrheit 3 Jahre lang Schlaumeiereien und Tricks gemacht hat, um alles zu verhindern, dass es einen guten Deal gibt. May war einfach ein bisschen unfähig und hat das nicht können richtig durchschauen. Sie haben ganz viele neue Regeln gebracht. Sie haben auch Regeln gebrochen, damit May eigentlich noch eine schwächere Verhandlungsposition hatte in Brüssel und gar keinen guten Deal hat können anbringen. Wenn das gleiche Parlament 3 Jahre lang alles verhindert hat, was zu einem Brexit führt. Und jetzt kommt der Boris Johnson und sagt, von diesen 4 bis 5 Wochen, sind 4 bis 5, es kommt noch darauf an, wenn genau die Prograation anfängt, 4 bis 5 Wochen, entweder 9. oder 12. September, das ist noch offen, von diesen 5 Wochen wären 3 Wochen sowieso alle Parlamentarier abwesend gewesen, wegen der Parteitag, das ist auch Tradition. Und nochmal etwas, was die Leute nicht wissen. Es hat noch nie ein Parlament gegeben seit 400 Jahren, das so lange gesessen ist. Man hat vor einem Jahr extra einfach die Session verlängert, weil man gesagt, ja, wir können uns noch nicht einigen und so weiter. Es ist höchste Zeit gewesen, dass man die Session abbricht. Es ist völlig richtig und es ist völlig normal gewesen. Jedes Jahr wird die Session abgebrochen vom Premierminister. Er hat einen gewissen Spielraum, das ist alles vollkommen innerhalb von der Verfassung und innerhalb von der ungeschriebenen Verfassung, die in England gibt. Ja, es gibt Präzedenzfälle. Ist natürlich nicht einfach so, wie du sagst, schwammig. Ich finde das auch unglaubliche Arroganz von dir als Schweizer. Ich finde das wahnsinnig. Wenn du denkst, mehr Schweizer, was mehr den Engländern verbieten und du belehrst jetzt hier die Engländer, sie sagen da praktisch eine ein bisschen lächerliche Demokratie, das ist einfach, das geht nicht. Roger, das ist auch der Verbi, das regt mich auch auf in der Berichterstattung bei uns Medien. Ich meine, wir haben England, mehr als Schweizer, so viel zu verlangen.
Richtig.
1848.
Schon gut.
1919.
Ja,
1945.
Gut.
Nein, wir haben Kopfertelli, ja. Wir sind neutral. Wir haben Kopfertelli Sympathie zu dem Land und müssen doch nicht da noch einen Standpunkt nehmen von der EU, wo wir nicht einmal Mitglied sind.
Ich verfolge die Diskussion in England, du vielleicht nicht, wo jetzt alle darüber streiten, was die nächsten Massnahmen können sein können, was geht, was nicht geht. Und alles aufgrund von dieser unklaren Situation. Es gibt auch kein Bundesgericht, es gibt keinen obersten Gerichtshof. Es weiss niemand genau, was geht und was nicht geht. Das habe ich gesagt. Aber wenn du mir da verbietest, da Kritik anzubringen, dann finde ich das wieder total arrogant.
Nein, daneben. Ich finde es einfach daneben, wie du jetzt dich über die englische Demokratie äußerst. Das finde ich peinlich, weil wir verdanken denen viel zu viel. Also muss ich ehrlich sagen, es ist ein Land, wo ich sage, habe ich grösstes Vertrauen in die demokratischen Institutionen von diesem Land. Und da finde ich komisch, wie du über die redest.
Ich habe grosse Kritik, nicht am Land, nicht an der Geschichte, sondern dass jetzt der Boris Johnson das usurpiert hat von ein paar tausend konservativen, frustrierten konservativen Parteimitgliedern, ist er gewählt worden, nicht einmal vom Volk, hat noch keine Wahlen gewonnen, dass er das Land in der grössten Krise wirklich in eine konstitutionelle und strukturelle Krisen hineinbringt, einfach um das durchzudrücken und dann sagen, nachher mache ich dann Wahlen, weil aber ich weiss, ich bin dann der, der die Wahlen will gewinnen, weil der Corbyn von der anderen Partei ist noch unbeliebter als ich.
Ja, schon recht, aber was drückt da durch? Was drückt da durch? Ein Volksentscheid. Das ist doch der entscheidende Punkt.
Nein.
Du hast 3 Jahre lang, hat es dich nicht gestört, dass das Parlament einfach sagt, ja, wenn das Volk abstimmt, ist es uns scheissegal. Dann sind wir eigentlich hier irgendwo in einer, ich weiss nicht, in einer Diktatur in England. Es ist doch ein klarer Volksentscheid gewesen. Der Cameron hat es auch so geäussert, dass er sich an das haltet. Und das Parlament auch. Und das Parlament hat selber das bestätigt. Da kannst du doch nicht sagen, 3 Jahre lang ist okay gewesen. Und wenn jetzt einer kommt, der den Volksentscheid umsetzen will, ist das nicht mehr gut.
Also, hören wir auf mit dem Cameron. Der ist der Verursacher von diesem ganzen Schlamassel. Nein, es geht darum, wie wird der Brexit umgesetzt? Nicht über oder nicht. Und er will jetzt einfach unter dem Aussetzen von der demokratischen Strukturen will er jetzt, und das ist so offensichtlich, Markus, 5 Wochen Ferien jetzt gerade. Sie haben jetzt gerade ihre
vier
Ferien.
Vier Tage weniger Sitzungen.
Ja, sie haben jetzt sie haben den ganzen Juli durch und August bis jetzt haben sie jetzt Ferien gehabt. Jetzt gehen sie gerade wieder in die Ferien. Nein, also Entschuldigung, wenn in der Schweiz das würde passieren, würdest du aufschreien. Aber gut, schauen wir es an. Es wird jetzt eine ganz wichtige Woche in Großbritannien sein. Ich von Anfang an ich gesagt, Brexit ist ein Desaster, du findest es das Grösste. Ich glaube, wir werden jetzt dann sehen, wer von uns beiden recht hat. Machen wir jetzt den Schnitt, reden wir über etwas anderes, und zwar über den Ueli Maurer.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch.
Ueli Maurer, SVP-Bundesrat, als ja Bundespräsident, hat es letzte Woche, so haben sie die NZZ am Sonntag und im Sonntagsblick können lesen, an einer Botschafterkonferenz verkündet, der Rahmenvertrag ist tot. Was meinst du da dazu?
Ja gut, wir wissen jetzt nicht genau, ob er es wirklich so gesagt hat. Vielleicht hat er auch noch mal gesagt, er ist gescheitert. Das ist schon ein Unterschied.
Ja,
oder?
Aber gleich. Also dann auch gescheitert oder tot.
Ja, das ist ein Unterschied. Ja, der Punkt ist, wir wissen...
Wolltest du nicht eine Zustellung nehmen?
Mal, ich nehme gerne eine Zustellung und dann Ueli Maurer sehr gerne loben. Weil er hat einfach gesagt, was Fakt ist. Zurzeit ist der Vertrag nicht mehrheitsfähig. Das ist auch die Position vom Bundesrat. Das wissen sie. Das würden sie ja schon lange unterzeichnen. Und von dem her, ob jetzt nicht als gescheitert oder als tot oder als verbesserungswürdig anschaust, ist dann ein bisschen eine semantische Frage.
Gut, also du findest das gut. Jetzt ist das aber ein bisschen speziell, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was die SVP-Propaganda verkündet. Die sagen nämlich, nach der Wahl wollen die anderen Parteien den Rahmenvertrag durchbringen und sie sagen es einfach nicht vor der Wahl. Und damit fällt er eigentlich die Argumentation von seiner Partei in den Rücken und die ganze Öpfelkampagne wird neben dem, dass sie unappetitlich ist, auch noch total unglaubwürdig.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ja, erstens finde ich, ich bin nicht sicher, ob die Verschwörungstheorie von der SVP so stimmt. Wobei, es ist natürlich die Erfahrung, also man hat das ein paar Mal erlebt, dass sich dann die drei Parteien gleich relativ schnell wieder zusammenraufen. Zurzeit habe ich das Gefühl nicht.
Bist du ein bisschen sprachlos im Moment?
Zweitens, ist nicht sprachlos. Zweitens finde ich die Werbung immer noch sehr gut, weil es geht ja nicht darum, dass sie gesagt haben.
Schlecht gefunden?
Sie haben nicht gesagt, die Wahl, das Abkommen ist kaputt gemacht worden oder es ist ja kaputt, sondern sie sagen, es gibt Leute, die die Schweiz wollen unterhöhlen. Und das finde ich absolut, das hat nichts damit zu tun, ob das Rahmenabkommen tot ist oder nicht. Aber noch eines, was ich viel interessanter finde, ist, wie du siehst, wie unsere Diplomaten unloyale Angestellte sind. Das ist unglaublich. Ich meine, das ist eine Konferenz, die ist eigentlich vertraulich. Die Diplomaten dürfen nicht darüber reden, aber natürlich gehen sie sofort wieder ein bisschen brüllen über den schlimmen Bundespräsident. Probieren den Bundespräsident Ueli Maurer, den ich weiss, kommt sehr gut aus mit Ignacio Cassis und umgekehrt, aufzuhetzen, den Cassis aufzuhetzen gegen den Maurer, obwohl der Cassis gehört auch zu den Kritikern oder Skeptikern vom Rahmenabkommen. Er hat einfach ein EDA, wo sehr viele linke Diplomaten hocken, die unbedingt immer noch in die EU wollen. Das ist ein bisschen der Hintergrund von dieser Geschichte. Das finde ich viel interessanter. Aber noch einmal, unloyale Staatsangestellte. Ich würde das so machen, wie der Boris Johnson jetzt auch angefangen hat. Wer in der Verwaltung liegt, kann gehen.
Also gut, wenn man von so vielen Leuten etwas sagt, wo doch explosiv ist, dann muss man sich also nicht wundern. Aber wenn man jetzt sich anschaut, oder, ist unser Bundesrat überhaupt noch handlungsfähig? Oder sind das einfach Parteivertreter? Im Gegensatz zu anderen Ländern sind ja eben vier Parteien da drin. Die Mehrheit der Bundesräte, das sagt immerhin die SVP, die wollen irgendwie ein Rahmenabkommen. Und der Ueli Maurer kommt raus und sagt, das ist eigentlich tot. Und ich frage mich, wen will er ärgern? Wen will er da provozieren, dass er das macht? Aber ganz klar, jetzige Gegner von der SVP können darauf hinweisen, die Drohkulissen, die die SVP jetzt aufbaut vor den Wahlen, eben, dass nach der Wahl alles anders ist, die wird dementiert vom Ueli Maurer, eurem Bundesrat.
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das der SVP so wahnsinnig Sorgen macht. Interessant oder wichtig ist doch einfach gewesen, dass Ueli Maurer und der Pamela hat so genau gleich gesagt. Deshalb glaube ich nicht, dass das nicht abgestimmt ist mit der Partei. Beide haben ziemlich deutlich gesagt, das Rahmenabkommen so, wie es jetzt ist, ist eigentlich nicht funktionsfähig. Das werden wir nie durchbringen. Wir sind ja im Bundesrat selber nicht einig. Es ist zurzeit nicht so. Also zurzeit hast du eine Mehrheit gegen das Rahmenabkommen, weil die zwei SP-Vertreter sind auch gegen das Rahmenabkommen wegen der Gewerkschaften. Also von dem her, bis jetzt ist nichts Neues. Ich glaube, der Ueli Maurer hat das viel mehr gegenüber Brüssel. Hätte er wollen signalisieren, hört, ihr könnt noch lange warten, da gibt es noch kein Abkommen. Und das ist jetzt ein bisschen Poker, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Gut, also der Pamela hat gesagt, das Jahr kommt nichts mehr. Das ist ein bisschen eine andere Sache. Das heisst, nächstes Jahr geht es weiter. Der Ueli Maurer sagt, es ist tot. Oder
ja, aber auch schon, der Unterschied ist, der Pamela ist wirklich on the record, oder?
Ja.
Während beim Ueli Maurer ist Hörensagen von unseren unloyalen Diplomaten, Staatsangestellten, die liegen. Wohl sind unloyal. Dass so Zeug sagst, nicht über deinen Chef. Das ist immerhin der oberste Chef.
Gut. Ich finde, der Ueli Maurer ist gegenüber seinen Bundesratskollegen illoyal.
Ja, du weißt schon gar nicht, was er gesagt hat. Doch. Du weißt ja nicht genau, was er gesagt hat.
Also, es ist jetzt von zwei Sonntagszeitungen.
Vielleicht ist die gleiche Quelle. Vielleicht ist der gleiche Diplomat.
Es ist auch nicht dementiert worden.
Mal, der Finanzdepartement hat gesagt, wir haben es anders gesagt. Er hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist, aber es ist also anders. Das Finanzdepartement hat nicht gesagt, wir haben gesagt, es ist tot.
Sondern?
Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, wie
Aber reden wir noch ganz kurz über Ueli Maurer. Wie findest du ihn als Finanzminister? Jemand, der während Jahren immer falsche Budgets macht, immer um Milliarden daneben ist. oder? Ich meine jetzt auf die Positivseite. Also, man kann es auch negativ sagen. Weil wenn man es anders budgetiert hat, hätte man vielleicht mehr Sachen können machen können. Es ist eben nicht nur gut.
Also, erstes Budgetieren tut ja wahrscheinlich das erste Geier an. Ein ehemaliger Trotzkist, den ich sehr gut kenne und den ich auch einen sehr intelligenten und auch sehr netten und sympathischen Mensch finden. Also der budgetiert, also müsstest du ihn wahrscheinlich kritisieren.
Nein, verantwortlich
Final, ist. Ja, ist am Schluss der Ueli Maurer. Und wenn ich jetzt etwas über Ueli Maurer darf sagen, ja, was ich glaube, ist bei Ueli Maurer noch nicht so richtig gut, und das weiss nicht, ob es noch gut wird, er dürfte sich noch mehr durchsetzen in seinem Departement. Ich finde, es hat dort noch viele Leute, die völlig anders denken als er selber. Dort könnte sicher noch, jetzt noch Luft nach oben, aber jetzt wegen Budget, da würden wir jetzt nie einen Vorwurf machen. Vor allem, wenn es immer zu unseren Gunsten ist, ist es nicht so schlimm.
Ist nicht zu unseren Gunsten, sage ich nochmal. Weil, wenn man es richtig budgetiert hat, hätte man es eben besser können machen. Aber gut. Also, heute Abend ist es Sendung Schawinski, der Philipp Reinhardt. Er kommt aus einer gut bürgerlichen Familie von Zürichberg. Sein Vater ist Anwalt in einer grossen Kanzlei. Und er ist am Teufel ab dem Karren gefallen. Drogen, Alkohol, hat sogar noch Hodenkrebs gehabt. Ist ja vor dem Tod gewesen, wir sind zusammengelassen. Werden von der Polizei und ins Spital gebracht werden. Und heute ist er mit 38 ein Filmstar in Russland. Wie hat er das geschafft?
Super.
Ausgerechnet in Russland. Ja, er ist mein Gast heute Abend und das ist eine ganz spannende Geschichte. Er ist 38 und erzählt ganz offen aus seinem Leben. Jawohl, und diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Der Vincenzo Paulino ist der Dr. Age. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.